Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 4 und 5. 1. Timotheus 4, die Verse 4 und 5. Da lesen wir: Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wir wollen zur Einführung im Predigttext mit der Verachtung der Schöpfung zunächst beschäftigen. Denn wir feiern ja heute das Erntedankfest und von daher stellt sich die Frage, woher es seinen Ursprung hat. Die Antwort finden wir im 3. Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 33 und 34. Und da lesen wir: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn, 7 Tage lang. Nun, das Laubhüttenfest war das letzte und wichtigste Fest im Jahr und dauert, wie wir gehört haben, im Vers 7 Tage. Und zwar vom 15. bis zum 21. des 7. Monats. Das Fest war nicht nur ein Erntedankfest am Ende des landwirtschaftlichen Jahres, so wie es heute überwiegend gesehen und gefeiert wird, sondern auch zugleich eine Erinnerungsfeier an Gottes Bewahrung während der 40-jährigen Wüstenwanderung von Ägypten nach Kanaan, als Israel in Zelten lebte. Und daher der Name des Festes auch Zeltfest oder eben Laubhüttenfest. Vom Juden wurden damals in dieser Zeit 7 Tage lang in Zweigen überdachten Hütten zur Erinnerung an Gottes Schutz. Und während des Aufenthalts ihrer Väter in der Wüste. Zugleich war das Fest ein Zeichen dafür, dass Gott selbst unter seinem Volk Wohnung nahm. Wir sehen daran, wie dieses Fest und die Schöpfung damals geachtet wurden. Es gab in der Zeit in der alten Kirche auch Bewegungen, und eine davon nannte sich die sogenannte Gnosis, die die Schöpfung massiv abwertete. Für die Gnostiker war die Welt nicht von Gott geschaffen, sondern von einem niederen Weltschöpfer. Alles, was mit der Welt, dem Leib und der Materie zu tun hatte, war für die Gnostiker schmutzig. Und einige Gnostiker, so zum Beispiel die Manichäer, denen der Kirchenvater Augustin in seiner Jugend über mehr als 10 Jahre anhing, hielten zum Beispiel Fleisch, Blut und Rotwein wegen ihrer dunklen Farbe für böse. Sie empfahlen also, Nahrungsmittel zu gebrauchen, die unter der lichten Sonne gereift waren, zum Beispiel wie Obst und Getreide. Dass sich manche Religion oft mit einem besonderen Umgang mit Speisen verbindet, zeigt uns auch der Fastenmonat Ramadan in der muslimischen Welt. Erwachsene Moslems, die nicht krank oder unterwegs sind, sollen in dieser Zeit während des Tages fasten und nur dann essen, wenn es dunkel ist. Über den Sinn dieses Fasten ist nicht allzu viel zu erfahren. Es lässt vermuten, dass es wohl in erster Linie Ausdruck der Unterwerfung unter der Geboten Allahs war. Wir sehen daran, immer wieder möchte der sogenannte religiöse Mensch sich den Gebrauch geschöpflicher Gaben verweigern, um damit seine Orientierung an angeblich höheren geistlichen oder geistigen Zielen zu demonstrieren. Doch auch mancher unter uns stellt sich vielleicht die Frage, ist irgendetwas böse, dass ich sündige, wenn ich es gebrauche? Ist der Gebrauch auch für uns von bestimmten Speisen verboten? Oder welcher Umgang mit den geschöpflichen Dingen ist Ausdruck für einen rechten Gottesdienst vor unserem Herrn? Und wir wollen heute mit diesem Predigttext Anlass dazu nehmen, darüber nachzudenken. Zunächst wollen wir uns mit der Reinheit und Unreinheit beschäftigen. Dann für den Dank für die Gaben Gottes, die er uns in seiner großen Güte immer wieder zukommen lässt. Und zum Schluss wollen wir uns noch damit beschäftigen, den rechten Umgang zu lernen und zu wissen mit den von Gott geschenkten Gaben. Im Gegensatz zu den Aussagen der Ehelehrer, von denen wir eben gehört haben, von den Gnostikern, ist alles, was Gott geschaffen hat, gut. Der Apostel greift damit hier Gottes eigenes Urteil über seine Schöpfung auf, die wir finden im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, wo es heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Während nun die falschen Lehrer darauf aus sind, Dinge zu verbieten und die Menschen zur Enthaltung zu drängen, ist nach Paulus nichts verwerflich. Das heißt, nichts, was Gott geschaffen hat. Deswegen sagt er auch hier in unserem Text in Vers 4, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und das ist zunächst ein Anlass, alle Gaben der Schöpfung wertzuschätzen. Und betrachten wir diese Aussage einmal vom Alten Testament her. In 3. Mose 11 wird uns eine lange Liste von reinen und unreinen Tieren vorgestellt. Und wie wir uns vorstellen können, sah dementsprechend natürlich damals der Speiseplan der Israeliten dementsprechend aus. Rindfleisch ja, Schweinefleisch nein. Doch diese Unterscheidung war auf dem Hintergrund der Schöpfung künstlich. Israel sollte sich eigentlich darin üben, so wie ein kleines Kind im Spiel rote Bauklötze von blauen unterscheiden lernt. Heißt nichts anderes, Israel sollte so zwischen rein und unrein unterscheiden lernen. Und wie wir wissen, ist die rechte Unterscheidung von rein und unrein nicht nur im Tierreich zu finden und in dem, was davon auf den Tisch kommt. Nein, alleine in unserem Verhältnis zu Gott. Als Jesus kam, hat er denn auch in aller Klarheit alle Speisen für rein erklärt. Wir erinnern uns in seiner Diskussion mit den Pharisäern in Matthäus 15, wo er Folgendes sagt. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Damit wird doch nichts anderes deutlich, als dass die geschöpflichen Gaben Gottes nicht unrein sind. Unrein alleine ist das Herz des Menschen. Und dieses erdreistet sich, Dinge, die Gott geschaffen hat, für unrein zu erklären. Es ist möglich, dass ein Mensch mit einem befleckten Gewissen seine Reinheit durchaus darin sucht, dass er bestimmte Speisen oder andere geschöpfliche Gaben nicht gebrauchen möchte. Und damit kommen wir nun zu einem Zusammenhang in unserem Predigttext, der schon am Anfang des vierten Kapitels steht, in den Versen 1 bis 3. Und da sagt der Apostel Paulus: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Der Apostel sagt doch hier nichts anderes voraus, als dass in den letzten Zeiten verführerische Geister und Lehren auf uns zukommen werden. Und zu den letzteren rechnet er auch eben gewisse Speiseverbote. Für uns, die wir in der Wahrheit wandeln, ist es von absoluten Nöten, in solchen Dingen ganz schriftgemäß zu denken. Nüchternheit und Mäßigkeit zum Beispiel sind Früchte des Geistes und gehören ohne Frage zu unserer Heiligung mit dazu. Wir haben ja gerade dieses Thema in den Bibelstunden und von daher nehmen wir das auch mit hinein in unserem Heiligungsleben. Und von daher nennt man den Nichtgebrauch bestimmter geschöpflicher Gaben Askese. Einen Menschen, der auf die Annehmlichkeiten des Lebens verzichtet, bezeichnen wir einen Asketen. Das Wort des Paulus im Zusammenhang mit unserem Predigttext weist uns auf die Gesinnung eines Asketen hin. So wie es auch die Gnostiker waren, von denen wir in der Einleitung gehört haben. Nun wird der ein oder andere von euch fragen, was bedeutet der Begriff Askese? Nun, er bezeichnet eine Übungspraxis im Rahmen von Selbstschulung aus religiöser und philosophischer Motivation. Angestrebt wird damit die Erlangung von Tugenden oder Fähigkeiten, Selbstkontrolle und Festigung des Charakters. Und wer solches praktiziert, der wird ein Asket genannt. Es mag zum Beispiel sein, dass ein Mensch bestimmte Dinge entbehrt, weil er kein Geld hat. Ein anderer verzichtet auf bestimmte Dinge, um sie dem Reich Gottes zur Verfügung zu stellen, statt es für sich selbst zu nutzen. Zum Beispiel ein Kaufmann, der viel Geld hat und sich problemlos ein Ferienhaus, eine Motorjacht und viele andere teure Dinge leisten könnte, verzichtet aus freien Stücken auf das dafür nötige Geld, um ein Missionsprojekt in Afrika zu unterstützen. Und solche Formen der Askese sind nicht falsch. Anders aber verhält es sich, wenn ein Mensch mit seiner Askese sich ein gutes Gewissen verschaffen möchte. Er erkennt seine Sünde, aber er glaubt nicht an Jesus. Dann nimmt er zur Entlastung seines Gewissens dazu Zuflucht, bestimmte Gaben der Schöpfung Gottes nicht zu gebrauchen. Dann ist es nicht erst der Verzicht auf die sogenannte Motorjacht, sondern schon der Verzicht auf den alltäglichen Umgang mit den geschöpflichen Dingen, mit dem er sich bestraft oder auch zu entlasten versucht, aufgrund seiner erkannten Sünden. Doch wer wirklich meint, durch den Verzicht auf Essen und Trinken Gott näher zu kommen oder gar seine Rettung bewirken will, ganz gleich zu welcher Religion er sich dabei bekennt, hat nicht begriffen, dass solches Tun alles völlig sinnlos ist. Denn Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, kann mit Fasten oder anderen Verzichtleistungen nicht bestochen werden. Das Fasten an sich mag wohl im gegebenen Fall ein Zeichen der Ernsthaftigkeit sein, in der man Gott sucht, aber es bewirkt nichts, wenn man es als eine formale religiöse Übung veranstaltet, die man freitags oder an dem sogenannten Ramadan tagsüber absolviert. Und dabei mag es auch durchaus eine religiöse Kultur geben, für die etwa der Verzicht auf Fleischgenuss am Freitag, dem Tag des Todes unseres Herrn Jesus, zum Ersatz wird für den Glauben an den stellvertretenden Sühnetod Jesu. Oder es ist der Unglaube, der meint, durch den Verzicht auf bestimmte Speisen seine geistige Überlegenheit zum Ausdruck zu bringen. Und alles das ist vordergründig eine Demonstration der Frömmigkeit oder der Freiheit und ist bei Lichte besehen doch nichts anderes als Ausdruck einer knechtischen Gesinnung. Und ein solcher Mensch erkennt seine Sünde und versucht auf diese Weise sein belastendes Gewissen zu entlasten. Doch wie wir alle wissen, können diese Dinge den Menschen nicht von seiner Sünde reinigen, von seinem ganzen bösen Wesen und Herzen. Denn da ist das Wort Jesu sehr klar. Unrein ist nicht das Schweinefleisch, das ich esse, sondern unrein ist mein sündiges Herz. Und rechte Reinheit aber ist in Christus. In seinem Tod ist die gefallene und unreine Schöpfung gerichtet. Dies einzusehen und an ihn zu glauben, bedeutet, ein reines Gewissen zu haben. Und dieses kommt allein aus der Vergebung der Sünden. Und diese Vergebung der Sünden erhält man nur, wenn man damit zu Jesus Christus kommt und um Vergebung bittet und Buße tut. Er hat stellvertretend am Kreuz für unsere Sünden, für deine und meine gelitten. Und wenn man das im Glauben Vertrauen annimmt, dann erfährt man Vergebung. Der Apostel Paulus weist uns noch auf eine andere wichtige Sache hin in diesem Zusammenhang. In seinem Brief an Titus, Kapitel 1, die Verse 15 und 16, schreibt er Folgendes. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern Unreinen ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Groll sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Reinheit und Unreinheit hängen also nicht an den Dingen an sich, sondern sie hängen vom Herzen dessen ab, der die Dinge gebraucht. Und wenn wir im Glauben stehen und vor Gott in Christus rein sind, dann steht für uns die Frage auch im Raum, wie wir denn dann nun mit den geschöpflichen Gaben Gottes umzugehen haben. Wir alle wissen, dass das Böse in dieser Welt gegenwärtig ist. Und von daher stellt sich auch immer wieder die Frage für uns, kann man wirklich alles gebrauchen? In neutestamentarischer Zeit war es eine brisante Frage zum Beispiel, ob wir Fleisch, das Götzen geopfert worden war, essen durften. Heute hat sich das ein wenig verschoben. Heute gibt es andere Fragen. Es wird zum Beispiel darüber diskutiert, ob wir rauchen dürfen. Wie sieht es aus mit dem Genuss von alkoholischen Getränken? Und man könnte jetzt noch viele, viele andere Dinge damit hineinnehmen. Und nun kommt dann wieder der Satz, was Gott geschaffen hat, ist gut, und zwar alles. Alle geschaffenen Dinge haben ihren Wert von Gott, eben weil sie von ihm geschaffen sind. Und darum soll keiner kommen und sagen, dass Schweinefleisch unrein sei und man es nicht essen dürfe. Man kann und wird deswegen auch nicht alles essen. Das Holz von der Buche zum Beispiel im Wald ist nicht essbar, wie wir wissen. Und wohl besser für den Bau von Möbeln oder für den Kamin zu verwenden, damit man es im Winter warm hat. Aber halten wir fest, was essbar ist und was uns schmeckt, das dürfen wir schon essen. Und das gilt auch eben für Schweinefleisch, welches in der sinaitischen Ordnung als unrein galt. Der Herr warnt uns aber auch, auf der anderen Seite unser Herzen nicht zu beschweren mit Fressen und Saufen. Dazu sagt er, das sagt er in Lukas 21, Vers 34. Denn die dadurch entstehende Unnüchternheit und Unmäßigkeit sind immer sichere Zeichen von einer inneren Unordnung und Geistlosigkeit und gehören zu den größten Gefahren, die Leib und Seele auch zugrunde richten können. Und letztendlich, was wirklich wichtig ist, dem Herrn kommt es letztendlich bei allem, was wir jetzt bisher gehört haben, auf unsere Gesinnung im Herzen bei solchen Dingen an. Ist diese echt kindlich, natürlich, dankbar, sodass der Genuss weder zum Götzen erhoben wird, noch auch die Wirkung hat, uns von Gott abzubringen, dann können wir die Gaben nutzen. Was aber das eigene oder fremde Leben zerstört, das sollen und dürfen wir nicht gebrauchen. Salz zum Beispiel ist gut und nützlich, aber es kann für den einen oder anderen auch schädlich sein. Und schädlich ist es allemal, wenn man es im Übermaß zu sich nimmt. Und so verhält es sich mit vielen Dingen, mit denen wir in unserem Alltag zu tun haben, sei es der Kaffee, sei es die Süßigkeiten, sei es das Mittagessen, sei es das Fleisch und so weiter. Ich will damit sagen, dass wir das problemfreie, sprich von Krankheit und Tod bedrohte Leben hier nicht haben können. Wir mögen wohl darum besorgt sein, möglichst saubere und naturbelassene Nahrungsmittel zu uns zu nehmen. Aber das Leben sichern können sie nicht. Denn wir leben in einer Schöpfung, die wegen der menschlichen Sünde der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und die Prozesse, die diese Vergänglichkeit ausmachen und die wir im Umgang mit der Schöpfung zu tun haben, sind überall gegenwärtig, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Damit komme ich zu einer interessanten Beobachtung. Die geschöpflichen Gaben sind nicht die Substanz, von der wir leben. Wir leben nicht nur, weil wir essen, nein, sondern weil Gott uns das Leben erhält. Selbst die reinsten Nahrungsmittel sichern unser Überleben nicht. Und eine noch so gute Ernährung kann den Tod nicht aufhalten und schon gar nicht vom Tod erlösen. Das alleine kann nur Gott, und er hat es getan in seinem Sohn Jesus Christus. Und derselbe Gott ist es auch, der uns Sündern seine Gaben gibt, damit wir hier leben können. Wie wir alle wissen, die wir zum Glauben gekommen sind, sind wir nach wie vor und bleiben bis zu unserem Abtritt von dieser Erde Sünder. Von daher stellt sich natürlich nun auch die Frage, die Ehre Gottes im Umgang mit den geschöpflichen Gaben zu haben. Denn wir ehren Gott im Umgang mit den geschöpflichen Gaben, indem wir ihm zuerst dafür danken. Das ist der erste Punkt. Und von daher ist es darum eine gute Sitte, zu Tisch zu beten und Gott für seine Gaben zu danken. Wir tun dies in dem Bewusstsein, dass das, was wir essen, wirklich von Gott kommt. Obwohl der ein oder andere vielleicht auch hart dafür in seinem Beruf gearbeitet hat. Aber es ist nun mal auch in einer solch technisierten Welt, in der wir leben, so, dass das Getreide auf dem Acker wächst. Die Milch kommt weiterhin von der Kuh und das Fleisch von Rindern, Schweinen oder von Geflügeltieren. Was wir essen, war einmal lebendig. Und dass Gott Fruchtbarkeit und Leben in der Schöpfung gegeben hat und bis zum heutigen Tag uns erhalten hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Und das zeigen uns auch Naturkatastrophen, Trockenheiten, Wasserknappheiten, die Versteppung von ganzen Landschaften und auch andere Erscheinungen wie Epidemien, Kriege und Hungersnöte in großer Deutlichkeit. Und man hat das Gefühl, es kommt mit jedem Tag, wenn man die Nachrichten hört, mehr hinzu. Und wir leben in einem Land, wo wir mit diesen Problemen nichts zu tun haben. Uns geht es gut, unser Land gilt als reich. Und von daher haben wir auch großen Grund zu danken, dass wir hier in diesem Land sein dürfen. Und darum ist der Dank gegenüber Gott das, was uns Menschen einfach ansteht und welches wir zu tun haben. Unser Dank mag auch dann stattfinden, wenn wir uns ein neues Auto, einen neuen Computer oder vielleicht auch einen neuen Anzug oder irgendeinen anderen Gegenstand des täglichen Lebens leisten können. Da ist nichts Verwerfliches dran. Und viele von diesen Dingen bauen uns vielleicht auf. Wir freuen uns daran. Wir bestreiten unser Leben damit. Und sie helfen uns oder unterstützen uns bei der Arbeit. Also, warum sollten wir Gott nicht auch dafür danken? Denn sie alle sind Gaben geschöpflicher Art. Auch wenn sie vielleicht am Fließband in dieser Welt in großen Fabriken hergestellt wurden. Paulus sagt in unserem Text, dass die geschöpflichen Gaben geheiligt werden durch das Wort Gottes und Gebet. Indem wir also für die Gaben Gottes danken und sie im Hören auf Gottes Wort wohlgemerkt gebrauchen, werden sie geheiligt. Sie werden so in den Dienst Gottes gestellt. Wir ehren Gott über den geschöpflichen Gaben, indem wir sie in seinem Sinne gebrauchen. Nehmen wir noch mal ein Beispiel dazu, und zwar den Computer. Die meisten von uns haben einen zu Hause rumstehen, der unseren Arbeits- oder auch Familienalltag nicht nur in einem geringen Maße bestimmt. Was ich so erfahren und gehört habe, sitzen sehr, sehr viele Kinder manchmal am Tag stundenlang vor diesem Gerät. Wer ihn allerdings dafür verwendet, um sich zum Beispiel ein Horoskop zu erstellen oder irgendwelche mythischen, fantasievollen Spiele dort zu treiben oder um sich gar unsittliche Seiten im Internet anzuschauen, ehrt Gott damit gewiss nicht. Und er wird dafür auch Gott gewisslich nicht danken. Man kann aber einen Computer auch gebrauchen, um zum Beispiel einen freundlichen Brief zu schreiben oder eine rechte Buchhaltung zu machen, solide ein Gebäude zu entwerfen, als Architekt zum Beispiel, oder auch eine Predigt vorbereiten. Und dann wird man auch dafür danken, dass man dieses Gerät oder diese Hilfsmittel haben darf. Den Computer im Glauben an Gott für solche Zwecke zu gebrauchen, die seinem Wort gemäß sind, bedeutet, Gott mit den geschöpflichen Gaben zu ehren. Gott hat uns im Umgang mit der Schöpfung alle Freiheit gelassen, zu tun, was aufbaut, dem Leben dient und die Verbreitung auch des Evangeliums. Und deshalb sagt uns auch der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 10, die Verse 29 bis 33, denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, alles zu Gottes Ehre. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. So wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Positiv heißt das doch nichts anderes, als dass es uns frei steht, die Gaben dieser Welt zu gebrauchen und uns an ihnen zu erfreuen. Und weil wir sie nicht vergöttern, werden wir im Umgang mit den geschöpflichen Gütern besonnen sein. Essen und nicht fressen, trinken und nicht saufen, Besitz haben, ohne habgierig zu sein und zufrieden zu sein mit dem, was uns Gott hat zukommen lassen. Und wir werden die Gaben dann auch so gebrauchen, dass unser Handeln dem Gebot Gottes nicht widerspricht. Während Prostitution, das Veruntreuen von anvertrauten Geldern oder der Handel mit gestohlenem Gut oder die Abtreibungen und manches andere mehr, was zwar von der Gesellschaft und Politik akzeptiert wird oder gar vordergründig legal sein mag, aber dem Gebot Gottes zuwider ist, können nicht als rechter Gebrauch der geschöpflichen Gaben angesehen werden. Und auch im Blick auf unseren Nächsten gilt, dass wir ihm, das wollen wir auch noch betrachten, keinen Anstoß geben. So wie wir es eben gehört haben von dem Apostel Paulus. Das heißt nichts anderes, dass wir Rücksicht nehmen auf die Gewissensbindung des anderen, unseres Nächsten. Wenn der Nächste der Meinung ist, ein Christ dürfe kein Alkohol trinken, dann ist es kein christliches Handeln, wenn man in seiner Gegenwart trinkt und dann ihn provoziert und sein Gewissen betrübt. Das kann auch mit vielen anderen Dingen so sein. Sicher lassen sich manchmal Anstöße nicht vermeiden, aber es ist ein Gebot der Liebe, wenn es uns möglich ist, eben keinen Anstoß zu geben, wenn wir wissen, dass der Bruder hier und da ein Problem mit gewissen Dingen hat. Trifft natürlich auch die Schwester. Und dazu gehört eben auch das klare Nein zum Aberglauben. Wer meint, seinen Umgang mit den geschöpflichen Dingen auf Basis von fernöstlichen Anschauungen, wie zum Beispiel Feng Shui, bauen zu können, der handelt nicht aus Glauben. Gott ist Schöpfer und Herr der Welt. Und er kann uns bewahren und das Leben erhalten, unabhängig davon, ob unser Bett in Feng Shui-Richtung steht oder nicht. Wer sich wohlfühlen will, der sollte unter der Vergebung der Sünden bei Christus sein Gewissen reinigen lassen. Und im Übrigen mit seinen Gaben und Kräften auch recht haushalten in der Gesinnung Jesu. Kommen wir langsam zum Schluss. Unser heutiger Predigttext am Erntedanktag hat uns auch zu einer Überlegung geführt, die weit über den Erntedank hinausgehen, wie ihr gehört habt. Wir haben miteinander bedacht, wie wir die geschöpflichen Gaben Gottes gebrauchen können und sollen. Wir haben von Reinheit und Unreinheit gesprochen und gesehen, dass sie ihren Platz in den geschöpflichen, nicht in den geschöpflichen Gaben haben, sondern in unseren Herzen. Wir haben auch gesehen, dass wir durch die Vergebung der Sünden in Christus ein reines Gewissen haben können und uns darin der rechte Gebrauch aller geschöpflichen Dinge offensteht. Wir haben vom Dank gegenüber Gott und vom rechten Gebrauch der geschöpflichen Gaben gesprochen. Weil Gott der Schöpfer ist, müssen wir uns auch vor der Technik nicht fürchten. Doch wir haben uns auch dabei bewusst gemacht, dass Schöpfung und Technik uns nicht das Leben geben kann oder uns vom Tod erlösen kann, vom ewigen Tod, sprich ewiger Trennung von Gott. Das kann alleine nur Gott selbst, der alle Dinge gemacht hat. Und der klare Wille unseres Herrn ist es, dass wir für alles, was er uns an Gaben schenkt, erstens mit Danksagung und nicht mit Ängstlichkeit wir sie genießen und zweitens sie durch Gottes Wort und Gebet heiligen. Darin liegt dann unsere Bewahrung. Dann kann auch der Geist der sogenannten Genusssucht nicht herrschen in uns, wo denn Gottes Wort und Gebet regieren und dem Herrn gedankt wird für alle seine Gaben. Und daraus wiederum geht hervor, wie nötig christliche Hausordnungen innerhalb unserer Familien sind. so dass besonders auch unsere Mahlzeiten dem Herrn geheiligt werden. Und auch Kinder es von Jugend auf lernen, alles was sie genießen, von der schönen Schokolade bis zum Mittagessen, als Gottes Gabe zu betrachten, die man in der Gegenwart Gottes und nicht in fleischlicher Lust genießen soll. Und was die Zukunft unserer Versorgung angeht, sei es für jeden Einzelnen von uns oder auch hier als Gemeinde, da wollen wir noch uns an das Wort des Paulus im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6 erinnern. Dort heißt es, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt doch nichts anderes, ihr braucht euch um euch selbst keine Sorgen zu machen. Nun wird der ein oder andere vielleicht die Frage stellen, ja warum? Nun, weil wir den zum Vater und zum Versorger haben, der alles in seiner Hand hält. Auch alle, die uns berauben oder Böses antun wollen. Wir aber bleiben fröhlich und allen Menschen gegenüber freundlich und bescheiden, weil wir gewiss sind, dass wir zu aller Zeit genug für Leib und Seele haben werden. Vor allem aber, dass wir einen gnädigen Gott haben, denn wer den nicht hat, der muss wohl sorgen. Unsere einzige Sorge aber soll es sein, nicht zu sorgen. Denn im Psalm 37, Vers 25 steht geschrieben, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Über allen wollen wir den heutigen Erntedank zum Anlass nehmen, in unseren Gebeten Gott sowohl für die Ernte, die auch in diesem Jahr wieder gewachsen ist, zu danken, als auch für die Freiheit, die er uns durch Jesus Christus gegeben hat, die geschöpflichen Gaben zu gebrauchen und uns an ihnen zu erfreuen. Amen.